Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung. In dieser Ausgabe wird dich im Hauptthema erwarten ein neuer Blick auf das Thema Suchmaschinenoptimierung, wie vielleicht das ganze Universum in der Suchmaschinenoptimierung besser zusammengesetzt werden kann. Und da geht es ja oftmals um die Perspektive, um Visionen und vielleicht auch um das im August heiß diskutierte Core-Update. Viel Spaß dabei. Wayne.
Adult is the child who has survived.
Wayne, the most powerful element in advertising is the truth.
Wayne, the best way to predict the future is to create it.
Wayne, in our factory, we make lipstick.
Wayne,
in our advertising, we sell hope.
Was sonst?
Erstmal nochmal herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne Podcasts und die aufmerksamen Hörer unter euch, die mir schon eine ganze Weile folgen, die werden ja gemerkt haben, dass ich diesen Podcast jetzt erst am Donnerstag rausbringen kann, obwohl wir eigentlich immer Mittwoch alle 14 Tage irgendwie was rausbringen. Das hat natürlich einen Grund und der Hauptgrund liegt in einem eigenen, ja, aber es liegt auch zu großen Teilen daran, dass ich die Sachen nicht vorproduziere oder zumindest mir nicht auf Halde lege oder auch meinetwegen am Montag schon recorde, damit ich am Mittwoch die Sache ausspielen kann, sondern ich mache es wirklich eigentlich immer direkt am Mittwoch und das liegt sehr stark an meinem Kalender, der halt sehr vollgepappt ist. Und gestern war es halt so, dass wir die Campix Labs hier in unseren Sumago Barracks hatten und da habe ich einfach nicht die Zeit gefunden und dann musste ich das mal notgedrungen auf den Donnerstag schieben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da ein bisschen was zu den Labs, erzähle ich jetzt gleich nochmal im Housekeeping und da kommen wir jetzt auch gleich zu.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene.
Housekeeping. Ja, in der letzten Ausgabe habe ich ja das Thema Monkey Business besprochen, also in der Ausgabe Nummer 79. Wer da nochmal reinhören will, der macht hier vielleicht einen Break oder hört später da nochmal rein. Ich finde ein sehr spannendes Thema. Da geht es einfach darum, wie du visualisieren kannst, dass dir bestimmte Leute Aufgaben zuschanzen, die du eigentlich nicht haben willst oder die du vielleicht auch zu dir ranziehst und das in Form eines Affen visualisierst oder von mehreren Affen, die auf deinen Schultern sitzen. Und ich hatte das ja an dem Podcast auch erwähnt, dass meine Sichtweise darauf eigentlich eher dieser Business-Ansatz war, deswegen auch Monkey Business. Und da ich gerade so in der Unternehmensentwicklung drin bin, habe ich mich da sehr wiedergefunden, als ich mit meinem Business-Coach diese Sache besprochen habe. Mich hat sehr erstaunt, weil ich es ja sehr stark fokussiert habe auf Unternehmer und auf Leute mit Führungsaufgaben, dass mich Leute kontaktiert haben, die gesagt haben, nee, Marco, das ist ganz anders. Also nicht nur ganz anders, natürlich trifft es die Leute, die du beschrieben hast, da auch, aber eigentlich betrifft das jeden Menschen und in jeder Lebenssituation ist dieses Thema Monkey Business eigentlich präsent. Egal, ob dir deine Eltern irgendwas auftischen, dass du irgendwas übernehmen sollst, weil die meinetwegen in Urlaub fahren und du Rasen mähen sollst und du das eigentlich gar nicht kannst, weil dein Aufgabenpensum ganz anderes ist oder ob dir die Kinder irgendwelche Aufgaben geben, die du eigentlich nicht machen willst oder die sie eigentlich machen müssen, damit sie in deinen Augen selbstständiger werden oder bleiben. 1000 Ebenen gibt es davon, wo man dieses Gefühl haben kann, dass man Affen auf der Schulter hat, die man ja entweder selbst mit Bananen zu sich rangelockt hat, weil man denkt, man kann irgendwie die Affen selbst besser betreuen und füttern oder dass man sich dessen bewusst wird, dass die da sitzen, damit man sie schnell wieder los wird. Die beiden Perspektiven gibt es ja eigentlich so in dem Bereich. Das fand ich mal sehr interessant. Danke für alle, die mir da gerade im Bereich Personal Message geschrieben haben. Leider ist kommentarmäßig nicht so sehr viel für die Nachwelt übrig geblieben. Also da schreibt er ja nicht so viel. Irgendwie kommt immer alles so ein paar Personal Chat irgendwie so rein und das habe ich mittlerweile, ja, habe ich auch schon gesagt, eigentlich akzeptiert. Das ist anscheinend die Bewegung in dem Bereich. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch was hören wollt zu dem Thema Monkey Business und meine Sichtweise darauf, was ich da in meinem persönlichen Business Coaching so immer draus lerne, dann hört einfach die Ausgabe Nummer 79 nochmal und dann könnt ihr mir vielleicht auch nochmal Fragen dazu stellen. Aber sonst vielen Dank für euer Response. Dann ein bisschen was in eigener Sache. Ich habe ja eben gesagt, dass wir gestern die Campix Labs hatten. Und gerade dieses Format liegt mir sehr am Herzen, weil ich da sehr viel Energie mit meinem Team gerade reinstecke. Und da will ich einfach nochmal erklären, was wir da machen, um vielleicht dich da draußen auch zu motivieren, vielleicht auch Teil dieser Campix Labs zu werden. Grundsätzlich probieren wir ja mit der Campix als Institution, als Veranstaltungsplattform Menschen zusammenzubringen auf einem sehr familiären Level. Das ist uns mit der SEO Campix gut gelungen, das ist uns mit der Contentix gut gelungen und ich glaube, dass es uns auch mit der M3 für Unternehmertum im Sommer 2019 gut gelingen wird, aber wir wollen noch tiefer reingehen. Das heißt, wir wollen noch mehr und noch direkter Menschen zusammenbringen in Mastermind-Gruppen, wo sich Leute auf einem gewissen Level austauschen können, nämlich einen ähnlichen Level, wie wir das auf der Campix meinetwegen haben und mehr von People to People, also mehr im direkten Austausch und nicht so in großen Gruppen. Das heißt, da finden sich immer einmal im Quartal 6 bis 8 Leute zusammen, die aus unterschiedlichen Disziplinen des Online-Marketings oder des Marketings oder auch des erschaffenen Produktion kommen, wie Foto, Fernsehen, Film etc. pp. Also alles, was zwar Marketing ist, was Online-Marketer aber gerne ausblenden. Die bringen wir da zusammen und dann tauschen die sich einen Tag lang aus. Jeder bereitet so ja, irgendwie 10 oder 15 Minuten einen Schwung aus seinem Leben mit dem er sich gerade beschäftigt und vielleicht auch eine Lösung dazu, dann würde man das vielleicht sogar Tipp nennen. Und danach kommen Fragen ins Spiel, die Teilnehmer der Runde vorher schon den Experten stellen konnten. So kann jeder Fragen stellen und jeder kriegt auch Antworten und dann sitzen wir halt 8 Stunden zusammen und tauschen da interdisziplinär Erfahrungen aus und das ist natürlich nicht nur Vortrag, sondern das geht schon sehr tief rein und ist manchmal sehr, sehr persönlich, je nachdem, welche Menschen sich da zusammenfinden. Die ganze Sache ist völlig kostenfrei, also ihr müsst nur die Anfahrt bezahlen, vielleicht die Übernachtung und ihr müsst das Mittagessen hier bezahlen, wir bestellen da was vom Pizza-Lieferservice, also dafür müsst ihr irgendwie Geld mitbringen, sonst Getränke und Snacks sind hier und dann wollen wir das einfach forcieren, dass wir da Menschen zusammenbringen und den Informationsaustausch fördern. Also, das war gestern wieder eine richtig runde Sache. Ich muss sagen, ich habe selber sehr, sehr viel gelernt, aber mir geht es sehr stark darum, dieses Format auszuprägen, zu gucken, wie das so zwischenmenschlich funktioniert, weil nur da eine Logik zu entwickeln, steht natürlich dafür, dass wir dieses Format auch wirklich nachher auf die Straße bringen. Wenn du da also ein bisschen Lunte gerochen hast und ich weiß, dass viele von euch da draußen auf der Suche sind nach so ja, direkten Austausch und Lernen mit Menschen zusammen, abseits von Workshops, wo einer steht, der dich berieselt, dann melde dich doch einfach an. Es kostet dich nichts. Du musst nur ein paar Bedingungen erfüllen, die wir auf unserer Seite genannt haben. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Das heißt, du musst 3 Jahre eigentlich in deinem Spezialgebiet in einer bestimmten Ausprägung unterwegs gewesen sein und dann kannst du eigentlich teilnehmen. Ein gewisses Level an Erfahrung musst du halt mitbringen, sonst macht es irgendwie gar keinen Sinn, dich da einzubringen. Also, bewerbt euch würde ich mich drüber freuen, auch die Teilnehmer, die schon da waren, dass ihr noch ein bisschen Bass macht da draußen, damit wir das ein bisschen breiter aufstellen können. Nochmal was in eigener Sache, ja, da werden die Leute wieder jetzt kotzen, die sagen, jetzt macht ihr wieder nur Eigenwerbung. Ja, so ist es manchmal in dem Podcast, dafür ist es meine Reputationsfläche, dann spult jetzt vor, aber wenn euch die Campix wichtig ist, dann wird vielleicht euch auch wichtig sein, dass wir im Early Bird im Vorverkauf für die SEO Campix nur noch 38 Tickets haben. Es lohnt sich also, da irgendwie schnell dabei zu sein, damit man noch ein bisschen einen Preisrabatt bekommen kann. Wir haben ja mit Super Early Bird gestartet für 3,99, sind jetzt im Early Bird bei 4,49 und werden dann, wenn die 100 Tickets weg sind oder ab 31.12. in den Bereich der Normaltickets kommen und die liegen dann bei 499 Euro. Wenn du also noch ein bisschen sparen willst und ein Event suchst, wo du dich direkt im Kern über SEO austauschen kannst, was lernen kannst und das in einer familiären Atmosphäre, im wirklich kleineren Umfeld, dann komm zur SEO Campix. So, kommen wir in die Blog-Themen.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
So, die Blog-Themen. Da habe ich jetzt, muss ich mal durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5 Sachen für euch rausgesucht, die ich relativ spannend fand aus meinem Universum, aus meiner Blickrichtung und die will ich mit euch hier einfach mal durchgehen. Das erste, da geht es um Wetterberichte und das Core-Update. Also Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass die ganze SEO-Welt da draußen über das Core-Update oder die Core-Updates in bestimmten Ausprägungen gesprochen hat und darüber philosophiert hat, ob das jetzt wirklich so diesen Bereich Your Money, Your Life betroffen hat oder ob da jetzt wirklich nur Medic betroffen war oder der Kreditbereich. Zumindest hat man diesem Update den Namen Medic gegeben. Da hat ja Google auch schon Stellung zugenommen, nämlich dass, also sie haben gesagt auf einer Konferenz, dass das eigentlich ein Zufall war, dass es die Bereiche so betroffen hat und dass er in dem Algo irgendwie sich widerspiegelt. Und du musst sowieso den Leuten da draußen alles glauben, die von Google irgendwas erzählen. Und wer dem John Müller zum Beispiel folgt, auf meinetwegen SEO Südwest oder auf Google Watchblog, wo diese ganzen News irgendwie eigentlich immer gebracht werden, wo die Leute an den Lippen von John Müller hängen oder an irgendwelchen anderen Lippen von irgendwelchen Google-Mitarbeitern, dann werdet ihr schnell feststellen, dass eigentlich irgendwie wie mit Lebensmitteln, irgendwie ist alles Mist, irgendwie ist alles verboten und nicht gewollt oder alles funktioniert nicht. Wenn du lange genug zuhörst, dann hast du so das Gefühl, eigentlich funktioniert überhaupt gar nichts mehr in Google nach dem, was Google selbst sagt. Und das, da sehe ich immer so Parallelen zu dem, als wenn wir uns über Lebensmittel unterhalten. Da ist Salz mal schädlich, da ist Salz mal super gut, da ist Fett mal schädlich, da ist Fett in einer bestimmten Ausprägung mal super gut. Wenn du eine Woche später wieder liest, dann ist dieses Fett wieder schädlich. Das ist alles ziemlich anstrengend, glaube ich. Im Großen und Ganzen muss man die Welt einfach ja, betrachten können auf Basis von bestimmten Daten und man muss sich vielleicht so einen allgemeinen Blick erhalten auf das Thema, wo Google eigentlich hin will. Und gerade bei diesem allgemeinen Blick, da kommen wir im Hauptthema nochmal zu, da gibt es nämlich ein paar Perspektiven, die sich bei mir jetzt in den letzten Jahren ausgeprägt haben, wo ich dieses ganze Thema eben einfach mal drüber abfrühstücke, also das ganze Thema mit den Updates. Und wenn man das so mal geschafft hat, dann guckt man sich zwar diese Themen an, diskutiert auch gerne mit, aber eigentlich weiß man schon, wo die ganze, wo der ganze Kosmos von Google hindriftet und was man machen muss, damit man da rechtzeitig am Ziel ist, bevor die da eingetroffen sind. Also, was ich hier eigentlich empfehlen will, also viel wieder um die Ecke geredet, ist ein Tool von SEMrush, nämlich den SEMrush-Sensor. Und der basiert so ein bisschen als Ausprägungsform von dem, was ihr vielleicht als SEO-Wetterberichte kennt. Also Moz hat, glaube ich, damals damit angefangen, dass sie den Moz-Forecast, glaube ich, nannte sich das, oder Moz-Weather, weiß ich gar nicht genau, dass die das eingeführt haben. Das heißt, das sind ja alles Tool-Anbieter, die die Zusammensetzung der SERPs sich ganz genau angucken und Ranking-Verläufe sich angucken. Und die sehen auch, wenn gerade große Schwankungen in den SERPs sind oder auch in den Rankings sind. Und aus diesen Schwankungen haben die halt einen Wetterbericht gebaut und konnten eben ableiten, hey, jetzt ist hier gerade was im Busch oder hier ist relativ friedlich, hier ist gerade gar kein Algo, keine Algo-Veränderung am Start. Und die Weiterführung davon, also ich fand das vorher schon smart, aber die Weiterführung davon ist halt der SEMrush-Sensor. Ich habe da auch einen Blogpost zugeschrieben, den werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Was die machen, ist halt nicht nur einen Wetterbericht anbieten, sondern die bieten dir eine Skala, was ja eigentlich ähnlich ist, ob jetzt nun das stürmt oder Sonnenschein ist, oder die eine Skala haben von 0 bis 10 und 10 halt sehr, sehr massive Veränderungen sind. Das ist halt sachlich runtergebrochen. Was sie aber machen, ist, dass sie das nochmal trennen, natürlich in Mobile und Desktop, und dass sie das auch nochmal in Themencluster trennen. Du siehst also sehr gut, ob ein Algo jetzt in bestimmten Themenbereichen, die die beobachten, stärker stattgefunden hat oder ob er da unterprivilegiert stattgefunden hat. Und das finde ich sehr gut, um einfach so einen Schwerpunkt vielleicht, eine bestimmte Ausprägung in dem Thema vielleicht zu erahnen oder welche Bereiche es sehr stark getroffen hat. Und ich bin da mehr eigentlich bei dem, was Google sagt, nämlich, dass es eigentlich globale Veränderungen sind, die bestimmte Bereiche einfach nur stärker tangieren, die sich in einer bestimmten Form halt irgendwie positioniert haben. Ja, da bin ich eher dabei, als bei Leuten, die sagen, das ist jetzt ein reines Medic oder ein Credit-Update gewesen. Ich glaube, so kleinteilig denkt Google da überhaupt gar nicht, sondern ich glaube, die sind immer selbst verwundert, nachdem die so ein Algo eingespielt haben, wie denn die SEO-Gemeinde reagiert. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, da sitzen und ein Abschmunzeln, wenn die ersten Blogs sich darüber das Maul zerreißen. Ich glaube, das ist ein ziemlich lustiger Vorgang. Ja, also was SEMrush noch macht, ist eben diese Themencluster bilden und was sie machen, ist eben auch die Zusammensetzung in den einzelnen SERPs nochmal prozentual auswerfen. Das heißt, sind jetzt viele hervorgehobene Snippets mit bei, wie viele SERPs sind mit bei, wo Videokarusselle drin sind oder Bilder Sachen drin sind oder andere One-Boxen drin sind. Also die Sachen werden da sehr deutlich gezeigt und du kannst eben auch mit vielen Filtern Vergleichsmuster ziehen. Und das finde ich sehr, sehr cool als Tool. Solltest du dir mal angucken, gerade wenn du dich mit dem Thema Core-Update beschäftigst. Das gibt dir mal so einen guten Overall-Blick auf das Thema. Verlinke ich aber auch in den Shownotes nochmal. Dann hat sich Yoast darüber ausgelassen, wie das Thema Lazy Load mit Google zu vereinbaren ist. Da habe ich auch sehr viele Leute getroffen, die sich darüber unterhalten haben. Wie ist es jetzt nun, wenn du ein Plugin benutzt oder eine Erweiterung benutzt, die Lazy Load unterstützt? Nimmt dann Google überhaupt noch die ganze Seite auf? Oder wird jetzt wirklich nur der Bereich von Lazy Load erstmal ausgeliefert und der Rest fällt dann weg? Das würde ja bedeuten, dass dein ganzer, also nochmal für die Leute, die Lazy Load nicht wissen, was das ist, das dient eigentlich der Ladezeitoptimierung, ist eine Erweiterung für deine Seite oder eine WordPress-Erweiterung, entsprechend je nachdem, was du da hast. Und es sorgt dafür, dass der Besucher eigentlich immer nur das sieht, wo er scrollmäßig eigentlich gerade ist. Ist also nicht so im Standard oder wie es im Standard ist, dass die ganze Seite vorgeladen wird, sondern es wird immer nur der Bereich geladen, der auch sichtbar ist und ein kleiner Bereich, der schon in die nächste Scrolltiefe geht. Und der Rest wird dann nachgeladen, wenn man halt scrollt, also wenn der Bedarf dafür da ist. Und die Fragestellung war eben nun, wenn Google das eben auch so sehen würde, ist denn der Inhalt, der meinetwegen über 3.000, 5.000 Wörter geht mit entsprechender Bebilderung und Videos etc. pp. Wird denn der überhaupt als Content erkannt, wenn du Lazy Load benutzt? Und die Antwort ist laut Yoast und auch meine Antwort ist ganz klar, ja, Google rendert die Seiten vollständig aus. Sie bewertet auch die Seiten vollständig. Lazy Load hat da keinen negativen Einfluss auf deine Suchmaschinenoptimierung. Das ist so ähnlich wie die Fragestellung nach holistischen Landingpages in Verbindung mit sehr, sehr langen Inhalten und dem Rendering. Ihr habt vielleicht gesehen, dass in der Search-Konsole Google ja diesen Vergleich anbietet, wenn ihr eine Seite wie der Bot crawlen lasst, dann habt ihr ja einen Vergleich zwischen dem, was der User sieht und dem, was die Suchmaschine sieht. Und in dem, was die Suchmaschine sieht, schneidet halt das Rendering nach einer bestimmten Pixelanzahl einfach ab. Und die Fragestellung war eben auch da, wird dieser Inhalt, der unter dieser gerenderten Pixelzahl ist, eben noch gewertet? Und wir haben da ein paar Tests gemacht und zumindest taucht dieser Inhalt noch in den Suchmaschinen auf. Du findest ihn also scheint ja auch in die Bewertung reinzurutschen. Somit dürfte das auch da kein Problem sein. Also Lazy Load abgehakt, aber für den User immer noch eine feine Sache, weil darum geht es ja im Endeffekt, gerade wenn wir uns über Ladegeschwindigkeiten oder so in Form von Performance-Gewinn und User Experience auf den Seiten unterhalten, dann ist, glaube ich, Lazy Load dann eine Sache, die schon sehr, sehr zukunftsträchtig ist, gerade weil Google damit auch umgehen kann. Dann habe ich schon auch mal in Facebook darauf hingewiesen, dass ich bei T3N einen Post gefunden habe, wo das Thema, das ganze große Thema Freelancer versus Agenturen nochmal abgebildet worden ist. Ich habe da auch schon mal eine Podcast-Sendung zu gemacht, will da aber nochmal darauf hinweisen, dass die natürlich, also nicht diese Ausgabe, sondern dieser Blogpost, auf den ich jetzt hier in den Shownotes auch hinweise von T3N, dass der natürlich sehr, sehr pro Agentur geschrieben ist und sehr, sehr negativ gegen Freelancer geschrieben ist. Und es war natürlich auch in Facebook, als ich das gepostet habe, klar, dass die Freelancer dabei so ein bisschen auf die Palme gehen. Ich will das aber nochmal sehr rational runterbrechen. Natürlich haben Agenturen auch ihre Schwächen, darum geht es ja gar nicht. Es geht nur in diesem ganzen Bereich und das muss sich jeder Freelancer da draußen, glaube ich, auch mal bewusst machen, weil es gibt sehr viele da draußen, die natürlich gut beschäftigt sind und die mit ihren Jobs eigentlich gut zurechtkommen und ihren Bereich verteidigen und einfach auch eine Freiheit haben, die man natürlich nur so als Freelancer hat. Aber man muss sich auch realisieren, dass gerade bei größeren Budgets es sehr stark um Sicherheitsbildung geht. Und Sicherheitsbildung mit Freelancern und wenn man sich da als Freelancer an die eigene Nase fasst und ich war selbst jahrelang einer, dann ist das mit der Sicherheit nicht so weit hergeholt. Und mit Sicherheit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwelche privaten Sachen oder irgendwelche Firmengeheimnisse ausplaudere, sondern es geht da sehr stark um Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit vor allen Dingen. Ihr wisst selber, wenn ihr als Freelancer einigermaßen gut unterwegs seid, dass ihr eine Ausbildung Ausbuchungsstand habt, der relativ radikal schon im Vorfeld liegt. Also die meisten guten Freelancer, die ich kenne, sind Vierteljahr, ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. Und das ist für viele Auftraggeber einfach nicht hinnehmbar. Die brauchen relativ zeitnah ein Ergebnis und können nicht ein halbes Jahr warten, bis sie jetzt mit dem einen Freelancer jetzt zusammenarbeiten können, sondern die müssen Dinge auf die Straße bringen. Die Prozesse, wo man dann noch warten muss, wie eine Indexierung bei Google etc. pp., die kommen ja noch hinten ran. Aber wenn ich dann noch auf den Freelancer vorher warten muss, dann ist es natürlich ein Problem. Und Agenturen sind da halt breiter aufgestellt und können schneller reagieren, weil sie natürlich auf einen Ressourcenpool zurückgreifen können, der viel größer ist. Und die zweite Sache ist eben auch Stabilität in der Ausführung. Viele Freelancer und mich eingeschlossen in meinen jungen Jahren, als ich als Unternehmer gerade gestartet bin, du gehst halt mit Ressourcen und mit Ressourcenplanung nicht so sehr professionell um, sondern du wuppst natürlich deine Timelines irgendwie so ab, da darf aber auch rechts und links nicht so richtig was dazwischen kommen, wie das Kind ist mal krank oder du bist selber mal krank etc. pp., dann bricht alles sehr stark in sich zusammen mit deinen Timelines, dann kannst du sicherlich was auslagern an dein Netzwerk, das ist ja so die Argumentation, die den Freelancer mal bringen, dass die eben noch ein Netzwerk haben, wo sie das abfedern können, aber in der Regel ist das ja ein Netzwerk, das genauso funktioniert wie der Freelancer. Das heißt auch nicht so auf Zuruf und genauso anfällig für Krankheiten oder für irgendwelche Sachen im Persönlichen wie der Freelancer selber. Das heißt, das ganze Konstrukt ist natürlich auf Sicherheit nicht getrimmt. Ich bin immer noch der Meinung, dass es sehr gut sein kann, für jede Firma, auch jeder Größe, Freelancer sich an die Hand zu nehmen, gerade wenn die eine hohe Expertise in einem bestimmten Fachbereich haben, weil die halt sehr viel stärker sind in der Performance, auch in diesem speziellen Fachbereich. Aber wenn ich es einfach so overall nehme und die großen Budgets mir angucke, dann wird da halt einfach viel Geld für Sicherheit ausgegeben. Und da fragen sich die Freelancer ja immer, ja, warum gehen die denn nicht zu mir? Genau aus dem Grund gehen die nicht zu dir, weil du nämlich anfällig für Störungen bist und das können die sich in der Budgetklasse halt nicht mehr leisten. Und das ist auch eine Sache, selbst wenn du eine Agentur hast, gibt es bestimmte Budgetgrößen, die du auch als Agentur nicht abbilden kannst und wo du eben immer noch störanfällig bist in dem Leistungscluster, was die halt haben wollen. Und dann wachsen halt Agenturen, um an größere Budgettöpfe ranzukommen und das ist, glaube ich, die Hauptlogik und das muss man sich auch realisieren, muss zumindest einmal rausarbeiten, wo die USPs dabei sind, wenn du als Freelancer unterwegs bist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Du unterscheidest dich als Freelancer nicht davon, von anderen oder von Agenturen oder von anderen Unternehmern, sondern du musst für dich deine USPs genauso rausarbeiten wie die anderen auch. Und da kann natürlich ein USP sein, dass du halt viel persönlicher unterwegs bist, dass du einen direkten Kontakt hast eben zu irgendeinem Entscheider und direkt zuarbeitest. Und das hat ja Vorteile, aber dann weise darauf hin und sei dir bewusst, welche Nachteile das dann eben auch hat. Also, lange Rede, gar keinen Sinn, guckt euch einfach mal das Interview an, das ist sehr, sehr einseitig geschrieben, gebe ich zu, aber in puncto Sicherheit ist eine ganze Menge Wahrheit da drin. Dann habe ich heute früh angefangen zu hören, habe ich noch gar nicht zu Ende gemacht, aber der Anfang ist schon grandios. Habe ich einen Podcast gehört von dem Philipp Westermeier auf Online Marketing Rockstars und da ist zu Gast der Thomas Middelhoff. Das ist ja der Mensch, der irgendwann mal Karstadt Akanda geleitet hat und dann irgendwie relativ unrühmlich in den Knast gegangen ist für Machenschaften, die nicht so cool waren. Und ich habe jetzt nur den Anfang mir angehört, aber die allgemeine Sicht, die der Mann hat, so und die Leute, die er kennt und die Draufsicht, die Perspektive, die er da einnimmt, das ist schon sehr cool. Also mal abseits von dem, was er da vielleicht an Fehltritten sich geleistet hat, hat er schon eine ziemliche Ahnung, muss ich sagen. Und ich freue mich einfach, das zu Ende zu hören. Und ja, würde mich freuen, wenn du das auch dir anhörst und wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle austauschen können zu dem Thema. Auf jeden Fall macht es dich nicht dümmer, wenn du einfach von einem verurteilten Straftäter, der aber viel Ahnung im Online-Marketing hat, einfach was lernen kannst. Dann habe ich noch eine Sache auf Sistrix gefunden, nämlich heute, ich glaube gestern veröffentlicht, und zwar ist das ein Hashtag-Generator für Instagram, also Sistrix baut ja immer so an kleinen, kostenlosen Tools, die sie noch raushauen, und als kleine Tool-Erweiterung ist jetzt Suche Discovery bei Instagram, also ein Hashtag-Generator entstanden, den du benutzen kannst, wenn du in Instagram überhaupt aktiv bist. Da läuft ja eine Menge über Hashtags und die Zuordnung über die Hashtags. Und da eine größere Range zu finden über die richtigen Themen oder Hashtags. Da kann dir das Tool helfen. Ich habe es jetzt noch nicht in der Tiefe recherchiert. Ich habe mal Suchmaschinenoptimierung eingegeben. Da kam ein sehr diffuses Bild raus. Da sind die Themencluster schon sehr, sehr weit auseinander. Das muss ich mal vergleichen mit anderen Tools, die ich da draußen noch so am Start habe. Und dann werde ich das nochmal vielleicht in der Folge einfach nochmal ins Housekeeping reingeben, wie meine Erfahrungen denn mit dem Hashtag-Tool sind. Was ich sehr, sehr cool finde, und da muss ich wirklich mal Sistrix ein Lob aussprechen, die bauen wirklich strukturiertes Zeug. Also alles, was die machen, das gehen die auch mit Hand und Fuß an. Selbst wenn die Ergebnisse jetzt vielleicht noch nicht so cool sind, werden die anpassen. Und es ist einfach schön zu bedienen. Diese ganze Welt, die da entsteht, um die Tools, aber auch in der Toolbox, das halt einfach sehr, sehr übersichtlich und sehr, sehr zeigt, wie strukturiert Johannes und sein Team da denken. Und das finde ich immer wieder faszinierend, egal welches Tool da irgendwie rauskommt. Das ist halt einfach immer irgendwie anders, besser und einfacher, würde ich jetzt mal sagen. Okay, das waren die Blog-Themen hier in den ersten 25 Minuten. Jetzt kommen wir mal zum Hauptthema und da will ich mit euch dieses ganze Thema Core, Algo, Trust, wie hängen vielleicht die ganzen Google-Indizes miteinander zusammen, besprechen, um vielleicht eine größere, andere Perspektive vom Thema Suchmaschinenoptimierung euch zu geben. Bis gleich.
Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
Dann kommen wir zum Hauptthema. Ich habe ja eben gerade schon kurz umrissen, was heute das Hauptthema ist. Und das ist eigentlich eine andere Perspektive auf das Thema SEO. Zumindest so, wie SEO in Google stattfindet. Also SEO kannst du ja auf viele Bereiche übertragen. Also Suchmaschinenoptimierung bedeutet ja in erster Linie, dass es um Suchmaschinen geht. Also um die Suche vielleicht grundsätzlich sogar geht. Und da gibt es ja nicht nur Google, sondern da gibt es sehr viele Suchmaschinen noch da draußen. Da gibt es aber auch sehr viele andere Sachen da draußen, die sehr viel Plattformreichweite haben, die aber auch eine Suche haben, wie zum Beispiel eine Amazon oder eine eBay, könnte man ja genauso als Suchmaschine bezeichnen. Ich will aber heute explizit auf die Suche in Google eingehen, weil das immer noch irgendwie deutlich über 90% sind, die als zumindest in Deutschland relevant über Google suchen und deswegen ja, werden wir uns als SEOs, die professionell sich in dem Thema bewegen, eigentlich immer auf diesen Bereich konzentrieren. Alles andere würde gar keine Logik machen. Und ja, da ist da dieses große Core-Update und die Core-Updates sind ja jetzt schon das ganze Jahr über gelaufen und immer wieder wird sich dieselbe Frage gestellt, sorry, was hat Google da jetzt eigentlich gemacht und wo haben sie an welcher Schraube gedreht? Und ich glaube, man muss sich mal bei aller Beobachtung und bei aller Leidenschaft zu der kleinteiligen Beobachtung auch mal die Frage stellen, wo will denn Google eigentlich hin? Es gab vor Jahrzehnten, muss man jetzt fast mal schon sagen, oder muss man ganz klar sagen, die Äußerung von Google, dass die eigentlich für den Suchenden das ideale oder das bestmöglichste Ergebnis liefern wollen. Und das ist ihr Grundziel. Und über die Jahre habe ich natürlich auch ein paar Bereiche gehabt, wo ich mal gezweifelt habe, ob Google eigentlich da auf dem richtigen Weg unterwegs ist, weil es ja eigentlich auch ein Aktienunternehmen ist und es natürlich um Gewinne geht. Und da sind manche Sachen nicht so rational, aber ich muss sagen, dass sie über die ganzen Jahre, wo ich jetzt Google schon begleite, eigentlich dieses Ziel nie aus den Augen verloren haben und der Algorithmus sich so super professionalisiert hat, dass eigentlich genau das immer im Vordergrund steht. Und gerade diese Diskrepanz oder diese Differenzierung zwischen dem, was bestimmte Suche eigentlich erwartet, und dem, wie es früher war, das ist schon eklatant. Also heutzutage ist Google halt sehr stark dabei, erkennen zu wollen, was sucht denn der Suchende wirklich? Mit welcher Perspektive geht denn der an das Thema ran und welche Erwartungshaltung hat er an das Ergebnis? Also Leute, das habt ihr sicherlich schon mal gehört, es gibt so die Unterscheidung zwischen informationsorientierter Suche, transaktioneller Suche, navigationsorientierter Suche und noch ein paar andere Sucharten, aber das sind so die drei tragenden großen. Eigentlich kann man es reduzieren auf die Bereiche informationsorientiert und transaktional. Ich glaube, das sind die beiden großen Sachen, weil dieses navigationsorientiert orientierte sich doch eher mehr an der Markenbildung orientiert, also eher ein Suchverhalten, was in Kombination mit Marken genannt wird, um dann in Google faktisch eine eigene Seitennavigation durchzugehen. Also beschränken wir es mal auf die Bereiche informationsorientiert und transaktionsorientiert. Das sind eigentlich so die Bereiche, wo Google Ergebnisse zusammensetzen will und auch erkennen will, welche Intention dabei ist. Gib also einfach, wenn du mal noch keine Ahnung von Suchmaschinenoptimierung so richtig hast oder auch wenn du sie hast, einfach mal in die Suchmaschine, also gerade bei Google, deine Suche ein und dann guck dir mal das Ergebnis ganz genau an. Dann wirst du sehen, dass da Ergebnisse in der Regel mit bei sind, die direkt in den Online-Shop gehen, die direkt in den Verkauf münden, wo vielleicht auch ein Google-Shopping-Ergebnis drin ist und wo viele andere One-Boxen und Ergebniseinblendungen drin sind. Und du wirst auch informationsorientierte Ergebnisse haben. Nach meiner Erfahrung ist die Welt eigentlich da total grau und diffus. Das heißt, so eine richtige Zuordnung gibt es eigentlich kaum. Es sei denn, du hast so richtige Wortkombinationen wie Schuhe kaufen, Versicherung kaufen, Kredit, online abschließen oder so, dann wird die Sache natürlich immer sehr transaktionaler oder bei Schuhe grundsätzlich oder auch bei irgendwelchen Kühlschränken oder so. Obwohl bei Kühlschränken würde ich eher mal die Information, bei Schuhe glaube ich, ist der Informationsbedarf zumindest in Text nicht so hoch. Und die Suchmaschine arbeitet ja in sehr großen Teilen mit Text, sondern da würde ich eigentlich eher Bilder sehen und Ausprägungen sehen. Das heißt, da würde ich es jetzt mal differenzieren. Aber in der Regel wirst du eine Mischform sehen von informationsorientierten Ergebnissen und von transaktionellen Ergebnissen. Und vielleicht auch ein paar spezialisierte Bereiche, wo es einen Überhang gibt in einem Bereich. Das kann sich aber sehr schnell ändern in allen Bereichen, weil es gibt ja noch die Unterindizes von Google. Und was meine ich jetzt damit? Guck einfach mal, wenn du deinen Suchterm eingibst bei Google, dir die SERPs an, also die Ergebnisseite an, unterscheide ganz normal zwischen transaktionellen und informationellen Ergebnissen, also Sachen, die dich informieren oder Sachen, die dich direkt auf einen Shop, also da, wo du kaufen kannst, hin leiten. Und dann guck dir einfach nochmal ganz oben unter dem Suchschlitz an, welche Themenbereiche Google da noch ausgibt. Da wirst du sehen, da gibt es eine Bildersuche, da gibt es einen Newsbereich, da gibt es Shopping, da gibt es eine Videosuche, da gibt es eine Büchersuche, da gibt es Google Maps. Also da gibt es noch sehr viele Unterindizes und die nennen wir so in Fachkreisen Verticals. Ja, das gibt es noch in vielen anderen Suchmaschinen auch, aber da sind es halt Verticals, die direkt in Google irgendwie abgebildet werden. Und das Ziel von Google ist einfach dabei, nicht einen großen Hauptindex zu haben, sondern die Bestandteile, wie Inhalte sich zusammensetzen oder wie der Bedarf von Menschen ist, einfach nochmal zu clustern. Und das hat Google sehr, 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 sehr früh erkannt. Weil wenn du einfach mal zurückgehst, dann wird dir vielleicht bewusst, dass diese Unterteilung in diese Verticals schon sehr, sehr lange Teil dieser Ergebnisseiten sind. Das heißt, man könnte also rückschließen, dass Google da eigentlich schon sehr früh ein Auge darauf hatte, den Content, wo wir jetzt sagen, Content ist King und Content muss aus dem und dem und dem und dem bestehen, sehr früh erkannt hat, dass Inhalt aus diesen Sachen einfach bestehen. Also bestehen, Punkt. Und diese Bereiche nochmal probiert hat zu clustern, weil sie halt optisch und visuell und wie sie auf Menschen wirken, völlige andere Betrachtungsweisen zulassen. Also der normale Indiz oder Index basiert ja sehr stark auf der Textsuche. Also wenn wir von Text reden, dann können wir eigentlich immer von dem Hauptindex reden. Also da, wo alles zusammenkommt. Weil es gibt keinen reinen Index, wo nur Text abgebildet wird, sondern der Textbereich ist ja so der Kernbereich von Google an sich. Das ist der Hauptteil der algorithmischen Auswertung von Internetseiten und dann das Ranking dazu. Das findet im Hauptindex statt. Wenn du aber jetzt Bilder zum Beispiel hast auf deiner Seite, dann ist das ja ein ganz anderer Kanal. Also die einen lesen, die anderen wollen lieber Bilder sehen und dann gibt es wieder welche, die wollen Video sehen und das hat Google auch erkannt. Deswegen haben die eine Videosuche zum Beispiel eingeführt und immer noch eine Videosuche, die abseits ist als Index. Als Index zu der YouTube-Suche, die ja als zweitgrößte Suchmaschine natürlich auch eine mega Relevanz hat. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Also da ist Video auch als Inhaltscluster unterteilt worden. Und dann gab es natürlich irgendwann den Bedarf, dass es sowas wie ein Business-Verzeichnis geben muss, der dann irgendwie gematcht wurde mit Google Maps. Also Google Maps und Google My Business, wo jetzt so kleine KMUs oder überhaupt Unternehmen sich eintragen können, verhackstückt in einer Karte von Deutschland, wo man sehen kann, wo bestimmte Unternehmen angesiedelt sind, die jetzt auch noch mit Informationen angereichert werden können, wie Bewertungen oder Profile oder ebenfalls nochmal Bilder etc. pp. Da hat sich ja eine Menge getan. Das gehört aber auch zu dem Google-Universum und wird als eigenes Vertical angeboten. Dann gibt es noch den News-Bereich, wo du wirklich nur nach News in dem Thema gucken kannst und da eben nur Publikationen drin sind, die eben eine Zulassung für News haben und die wirklich auch im News-Publisher-Bereich agieren. Also es sind ja bestimmte Seitentypen, die da eben wirklich tagesaktuell irgendwelche Sachen rausbringen. Den Teil gibt es noch, dann gibt es Google Shopping. Da kann man sich natürlich darüber streiten, ob die Einfiedungen jetzt, also sie sind immer grundsätzlich ein Zeichen dafür, dass die Suche vielleicht von Google transaktionell ausgewertet wird. Also wenn du ein Shopping-Ergebnis hast, dann kannst du eigentlich faktisch davon ausgehen, dass Google immer eine Zuordnung in Richtung transaktional vermutet, weil sonst würden sie ja sich selbst ins Bein schießen. Also das ist eher eine Sache für transaktional. Und wir kommen nachher nochmal zu, ob vielleicht die Ausspielung von Google Shopping auch für deine Seite, um die es nachher geht, eine Relevanz haben könnte, zumindest wenn du das unter Markenperspektive betrachtest. Und dann gibt es ja noch das Buchverzeichnis. Was sind das für ein Geräusch hier? Irgendwie so ganz abgedichtet ist hier das Podcast-Studio noch nicht. Wenn die Kaffeemaschine da draußen angeht, ich glaube, dann ist noch so ein bisschen Lautstärke angesagt. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt so hört. War mal ein bisschen, um euch mal im Thema ein bisschen loszulassen, damit ihr mal Luft holen könnt. Okay, das sind so die Einzel-Verticals, die Google ja anbietet. Und was ich in den letzten 2 Jahren schon relativ intensiv gemacht habe, ist mir einfach zu überlegen, wenn Google das idealste Ergebnis für den Suchenden anbieten will. Denn ist ja das Naheliegendste eigentlich, dass sie sich ihre eigenen Verticals bedienen oder den eigenen Werten in den Verticals bedienen, bevor sie dann Sachen andocken, die vielleicht extern sind. Natürlich ist das eine Möglichkeit, Markensignale irgendwie einzusammeln über Direct-Type-Ins oder über Signale, die meinetwegen über Chrome indirekt entstehen, wie Bounce-Rates oder irgendwelche anderen Muster, die da entstehen. Aber im Kern geht es ja darum, glaube ich, oder wäre am einfachsten für Google, das an Daten auszuwerten, was aus den eigenen Verticals kommt. Und ich glaube, das ist in der logischen Betrachtung eigentlich eine ganz coole Nummer, weil wenn wir das einzeln betrachten, finde ich persönlich zumindest, dass die Sachen relativ logisch sind. Also, gehen wir mal einfach davon aus, dass wir eine Seite bauen für unser Unternehmen auf einer bestimmten Domain, also eine bestimmte URL, und die hat jetzt einen bestimmten Keyword-Fokus. Also wir bauen diese Seite und der erste Ansatz ist natürlich immer, einen optimierten Text zu schreiben. Ja, also was ist jetzt optimiert? Da kann man sich darüber streiten. SEOs würden sagen, natürlich sind das WDF-IDF optimierte Texte, also Texte, die mit bestimmten Proof-Keywords ausgestattet sind, die in den im Vergleich zum gesamten Termraum des Internets oder von Google ein bestimmtes Cluster abbilden, nämlich das Cluster meinetwegen oder in Vergleich setzen, das Cluster von den ersten 20 Suchergebnissen zu einem bestimmten Term und daraus ableiten, wie müsste denn mein idealer Text aussehen, um diesen ersten 20 Ergebnissen in Relation zu diesem ganzen Termraum eben gerecht zu werden. Das ist ja so, wie SEOs an das Thema rangehen. Wenn einfach Texter da rangehen, dann gehen die einfach daran, was würden denn die Leute interessieren? Ja, wie kann man denn jetzt das Thema so zielgruppenbewusst irgendwie aufarbeiten? Scheißegal, wie die Termenverteilung sind. Und das Coole ist, dass beide Seiten irgendwie recht haben. Der SEO wird scheiß Texte erstellen, wenn er sich nur an WDF-IDF orientiert. Der einfache Redakteur, der einfach nur denkt, er schreibt für den Leser, wird aber der Suchmaschine nicht gerecht, weil er sich um WDF-IDF einfach nicht kümmert. Und das ist algorithmisch halt die Voraussetzung, um bestimmte Texte eben auch bewerten zu können. Da gibt es bestimmte Muster, die algorithmisch ausgewertet werden müssen von der Suchmaschine, damit die überhaupt so schnell arbeiten können. Also die Mischung macht's, muss ich ganz klar sagen. Also gut zu schreiben, redaktionell zu schreiben, für die Zielgruppen zu schreiben, aus bestimmten Perspektiven zu schreiben und gleichzeitig sich in dem Termenraum der Proof-Keywords zu bewegen, ist halt mega, mega wichtig. Und wo findet das statt? Da gibt es natürlich keinen Vertical, habe ich schon mal gesagt, sondern da gibt es den Hauptindex. Der Core-Index kümmert sich eigentlich darum, wie diese Textauswertung ist oder zumindest einen Seitenalgorithmus, der dann direkt in den Core einzahlt. So genau weiß man das ja nicht. Also, da probieren wir erstmal ein Ideal zu bauen, was Text inhaltlich von den Termen anbelangt und was auch Formatierung anbelangt, und probieren das wirklich schön für die Suchmaschine zu machen, aber auch schön für den User zu machen. Ja, das muss ich überhaupt nicht beißen. Ich weiß gar nicht, warum da so viele Leute immer pro und contra sind. Die Mitte ist eigentlich genau der Teil. Aber wenn wir jetzt den Text geschrieben haben für die Seite, dann sieht diese Seite meistens immer noch Müll aus, weil es sieht erstmal trocken aus, wenn nur Text auf dieser Seite steht. Und es gibt eben auch nicht nur Leute, um es erstmal perspektivisch zu sehen, die nur Text lesen, sondern es gibt einfach Leute, die sind von reinem Text total abgestoßen. Die lesen auch nicht gerne Bücher, sondern die lesen gerne die Bildzeitung. Und damit meine ich jetzt nicht die Informationstiefe, sondern wie vielleicht Sachen bebildert sind. Ja? Da kann ich auch den Tagesspiegel lesen, meinetwegen, weil da auch coole Bilder drin sind oder so. Aber ich brauche eben ein paar Bilder, um eine Visualisierung zu dem Text zu bekommen, um einfach ein besseres Gefühl beim Lesen zu haben. Also der zweite Teil ist einfach, sich damit zu beschäftigen, Bilder auf die Seite zu bekommen, um diese Menschen eben auch glücklich zu machen, die eben Bilder suchen, die eine Orientierung auf Basis von Visuals haben wollen auf dieser Seite. Also fängt man an, Bilder zu bauen für die Seite. Und jetzt ist es ja so, dass man immer als SEO in der früheren Welt eigentlich immer Content produziert hat. Da waren Bilder auch irgendwie ein Teil davon. Und dann hat man irgendwie geguckt, wenn man sehr viele Inhalte produziert hat, ja, wo findet denn dieser Inhalt in der Bildersuche statt? Und da ist eigentlich genau die Krux. Wenn ich mich gleich darum kümmere, dass ich, wenn ich den Inhalt erstelle, die Bilder so ideal nach Bilder-SEO-Maßstäben optimiere, dass sie eine gute Möglichkeit haben, in dem Vertical, also in dem Bilderindex von Google, prominent stattzufinden, dann habe ich doch ein Mega-Signal für die Seite, auf der die Bilder dann eingelagert sind und die Google natürlich auf Basis von dem Timestamp und der URL vielleicht auch meiner Urheberschaft zuordnen kann. Ich hoffe, ihr kommt mit den Daten hinterher. Also es geht darum, dass diese Bilder nicht einfach nur so, um Traffic zu erzeugen, ebenfalls noch irgendwie in der Bildersuche stattfinden, sondern nein, ihr optimiert die Bilder direkt für den Inhalt, um ein gutes Ergebnis in der Bildersuche zu haben, mit der Logik dahinter, dass der Inhalt, der gesamtgefügte, zusammengefügte Inhalt, also der, wie der Hauptindex sich auch zusammensetzt, aus dem, wie die Unterverticals sind, also die anderen Indizes sind, dass der ideal ist. Also nehmen wir mal an, wir haben einen super idealen Text geschrieben. Dann machen wir Bilder. Wenn die Bilder, also meinetwegen auf einer Timeline von 2, 3, 4, 5, 8 Wochen, auf der ersten Seite in der Bildersuche ranken, dann sieht ja Google auch, also dann haben sie algorithmisch ja schon bewertet, dass diese Bilder wertvoll sind und eben in der Bildersuche prominent ausgespielt werden. Also jetzt könnt ihr dreimal raten, wenn ich Google wäre, würde ich diesen idealen Text nehmen und ich würde natürlich Texte bevorzugen, die ich in meinem eigenen Bilderindex als wertvoll erachtet habe, weil ich sie entsprechend ranke. Also wenn ich einen Inhalt habe, der gut textuell schon aufbereitet ist und ich habe Bilder, die in der Bildersuche zu bestimmten Termen, die ja auch sich noch unterscheiden, je nachdem wie tief das Dokument ist, wenn die unter diesen Keyword-Kombinationen, meinetwegen unter den Top 10 gelistet sind, dann habe ich sehr viel positive Signale für die Seite, auf der diese Bilder eingebunden worden sind. Ich mache es immer gerne, dass ich dem so, also zumindest in meinem Kopf einfach so wie ein Punktesystem diesem Thema zuordne. Das heißt, ich kriege für den Text, wenn der gut optimiert ist, 10 Punkte. Ich kriege für die Bilder, wenn ich 10 Bilder habe und die sind alle unter den Top 10, 10 Punkte. Und ich kriege eben aber auch bestimmte Abzüge, wenn ich es nicht schaffe, mit den Bildern eben in die Top 10 zu kommen. Aber wenn ich dann auf der Seite Text habe mit 10 Punkten und ich habe noch 10 Punkte aus der Bildersuche, dann habe ich 20 Punkte auf dieser Hauptseite und kann das dann eigentlich auch vergleichen mit dem, was die Konkurrenz macht. Ja, wenn die also weniger coole Bilder in der Bildersuche gerankt hat und der Text auch schlechter ist, dann weiß ich vielleicht, und da nehme ich jetzt mal dieses ganze Thema Linkbuilding raus, was natürlich auch noch in den Algo einzahlt, aber wenn ich das jetzt mal rausnehmen würde, den ganzen PageRank, dann würde das so ein Punktesystem geben, was vielleicht in einer Matrix dazu führen würde, dass man sich bestimmte Rankings einfach besser erklären kann. Gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir unseren Post oder unseren Artikel so aufgerüstet, dass der halt mit Bildern und mit bestimmten Illustrationen richtig gut aufbereitet ist. Die nächste Evolutionsstufe ist eigentlich, sich anzugucken, was findet dann noch statt im Google Index oder welche Unterindizes gibt es noch, und da ist halt die größte Baustelle Video, und da kann man jetzt sogar zwei Baustellen heranziehen, nämlich eigentlich so den Google-Index für Videos und da wird man merken, okay, da handelt jetzt oder probiert der Index natürlich nicht nur mit YouTube zu handeln, aber er hat halt nicht so viele Einflussmöglichkeiten auf die anderen Portale. Deswegen sind große Anteile, also nach meinem Wissen über 80%, eben YouTube-Anteile. Und das basiert halt darauf, dass sie da die Daten haben. Und jetzt springen wir mal rüber zu YouTube, um diese Verbindung halt auch zu machen. Also Google ist ja nicht immer gleich alles, wo Google draufsteht, ist nicht Google drin, sondern in dem Fall ist es eben so, dass YouTube draufsteht und Google drin ist. Und wenn man sich einfach mal anguckt, wie sich YouTube entwickelt hat, dann ist es halt einfach mal die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ja, also YouTube und Video und Bewegtbild, weiß jeder, dass das draußen ein Riesenhebel ist. Und wie bewertet jetzt Google eigentlich so eine Videos? Da gibt es natürlich ein eigenes Ranking innerhalb der Suche von YouTube. Da gibt es aber auch ein Ranking innerhalb des Indizes der Videosuche als Vertical in Google selbst. Und wie diese Daten zusammenkommen, das könnt ihr sehr gut sehen, wenn ihr einfach euch mal YouTube Analytics anguckt. Und die wenigsten wissen da draußen, dass es dieses mega mächtige Tool da draußen eigentlich gibt. Und die Rückschlüsse aus diesem Tool zu Rankings, die sind eigentlich phänomenal. Und dazu muss man erstmal grundsätzlich wissen, dass YouTube kein Videohoster ist, sondern YouTube ist eine Social-Media-Plattform. Da geht es um Interaktion zwischen Menschen. Und das fördern die auch extrem. Das heißt, da soll sich ausgetauscht werden. Da soll von Video zu Video irgendwie sollen Links übergeben werden. Da soll Interaktion stattfinden. Da soll eine hohe Beteiligung stattfinden in Form von Verweildauer auf bestimmten Videos etc. pp. Da soll es viele Daumen hoch, viele Daumen runter geben, viele Einbindungen geben auf anderen Plattformen etc. pp. Alles das, was eigentlich ein Social Network ausmacht, das ist YouTube, nur im Bereich Bewegtbild. Und jetzt springen wir einfach mal in Video-SEO. Und das ist wie bei der Optimierung für Bilder. Da kann ich euch wärmstens empfehlen, zum Beispiel das E-Book, was Martin Missfeld rausgebracht hat. Kümmert euch darum, aber in Bezug auf Bilder, die ihr auf einer bestimmten Seite stattfinden lassen wollt. Und genauso ist es beim YouTube-SEO. Da gibt es natürlich ganz klassische Muster, dass ihr Title optimiert, dass ihr die Description optimiert und dass ihr ganz normale Parameter der Suchmaschinenoptimierung einführt. Und ich kann euch sagen, dass in YouTube, gerade mit Title und Description in Nischen, halt noch sehr stark Keyword-Stuffing-mäßig gearbeitet werden kann und da immer noch sehr gute Erfolge drin sind. Die Erfolge werden aber immer übertrumpft durch soziale Signale, also durch Interaktionsmomente wie Kommentare, wie Thumbs up, wie Sachen, wie Größen, wie Verweildauer, Bindung auf dem Video etc. pp., Einbindung, Sharings etc. So eine Sachen schlagen immer natürlich den Content. Aber es geht auch da wieder um das Zusammenspiel aller Daten, die da möglich sind. Also auch ein Casey Neistat würde vielleicht von der Reichweite davon profitieren oder auch in der Google-Videosuche und damit vielleicht auch im Google-Hauptindex davon profitieren, dass er einen sauberen Titel und eine saubere Description in seiner Videobeschreibung schreibt. Hat er natürlich nicht nötig bei über 10 Millionen Abonnenten, aber es wäre natürlich so ein Ideal. Und wenn du mit der SEO-Brille da rangehst, dann solltest du, wenn du deine Videos machst, in erster Linie darauf achten, dass das eine Social-Media-Plattform ist und einen Social-Media-Kanal für dich aufbauen und nicht nur einen Video-Hoster aufbauen. Also wenn du das nicht bewerkstelligen kannst oder nur schwer bewerkstelligen kannst, dann wirst du diese ganzen mega positiven Trust-Signale aus der eigenen Google-Engine für deine Seite nicht nutzen können. Und was meine ich jetzt damit? Wir haben diese Seite gebaut auf unserer Domain und da liegt jetzt Text drauf, der optimiert ist und da liegen Bilder drauf, die unter den Top 10 in der Bildersuche gerankt sind. Und jetzt wäre es doch noch super, wenn ich ein Video auch einsetzen kann für die Leute, die eben nicht nur Text lesen wollen und nicht nur Bilder lesen wollen, sondern die ein Video gucken wollen und dieselbe Information in einem Bewegtbild haben wollen. Das kann ich ganz gerne oder will ich auf meiner Seite stattfinden lassen und ich will es vielleicht auch auf YouTube stattfinden lassen, weil ich zumindest in Teilen davon ausgehen kann, dass ich als Social-Media-Plattform das nutzen kann. Aber vielleicht nutze ich es auch wirklich nur zu SEO-Zwecken, zu Video, also zu YouTube-Optimierungszwecken auf YouTube, weil ich in der Nische unterwegs bin und brauche diesen ganzen Kokolores um Interaktion vielleicht nicht, weil ich so nischig bin. Dann verschenke ich natürlich sehr viele Signale, aber ich kann vielleicht, weil eben der Hauptfokus da sowieso nicht so sehr auf den Interaktionen liegt, mehr auf die auf Title und Description oder andere Sachen, die in der Video-SEO wichtig sein können, auch das Tagging oder die Transkription, da kann ich mehr Wert drauf legen. Okay, und dann müsst ihr wissen, dass neben diesen Daten und nochmal, also wenn ich Social Media damit zustreue, ist immer noch viel cooler, wenn Interaktion dabei ist. Aber bei den meisten wird es ja im SEO-Bereich so sein, dass ich einfach nur vielleicht mehrere Videos auf YouTube jetzt hoste und die irgendwie auch verbinden will. Denn wenn die in YouTube halt, weil es so nischig ist, wenn es ausreicht, dass mein Video meinetwegen unter die Top 10 kommt in der reinen YouTube-Suche und vielleicht auch unter die Top 10 kommt in der Google-Videosuche, dann habe ich positive Signale aus Google. Und die Verbindung ist jetzt einfach darin, dass ich ja in meinem Account, den ich bei YouTube habe, ja claime, dass es sich um Punkt, Punkt, Punkt meine Domain handelt irgendwie. Ja, also www.sumago.de ist hinterlegt, meinetwegen in meinem YouTube-Kanal. Und wenn jetzt Videos von meinem YouTube-Kanal auf der Domain inhaltlich stattfinden, dann ist doch zumindest der Rückschluss logisch, dass diese Punkte, bleiben wir mal bei den Punkten, positiv auch für die Einbindung auf meiner Seite gewertet werden, wenn ich dieses Video bei mir einbinde. Weil in YouTube Analytics siehst du zum Beispiel auch, wo dieses Video eingebunden worden ist. Und natürlich ist es auch ein positives Signal, wenn andere Leute dein YouTube-Video einbinden und das dann nochmal in den Rankings vielleicht aufsteigt, weil die Interaktionsraten halt höher sind. Aber es zahlt ursprünglich auf die Domain ein, die du in deinem Account verlinkt hast. Und das Matching zwischen dem, wo du jetzt deine Hauptseite publizierst und dem Video, was thematisch natürlich zu dem Thema deiner Seite passen soll, die ist schon durchaus da. Zumindest in meiner Denkwelt. Das heißt, wir machen Videooptimierung, natürlich um in YouTube stattzufinden, aber um in YouTube gut zu ranken, um positive Trust-Signale für die Seite zu bekommen, wo ich das Thema auf meinen Seiten abhandle. Könnt ihr mir jetzt noch folgen? Das ist so ein bisschen der HLP-Ansatz, den ich hier die ganze Zeit irgendwie so probiere, auch den Leuten beizubringen. Und ich glaube insgesamt, dass das logisch ist, weil Google diese Daten einfach hat. Und warum soll sie nicht benutzen, wenn die Daten halt da sind? Dann gehen wir mal weiter. Dann gibt es noch einen Google Maps-Eintrag. Ja, Google Maps an sich ist ja für die meisten nur ein Kartendienst. Ja, da geben die in ihrem Handy ein, ich will von A nach B fahren und dann wird mir die Strecke berechnet. Ja, ist es natürlich, aber da sind auch die ganzen Google My Business-Einträge drin. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Sumago suche, will jetzt als von Köln nach Sumago fahren, zu Sumago fahren, dann kann ich die Firma finden und dann wird direkt zu Sumago navigiert, weil die Straße einfach in dem Google My Business-Account hinterlegt ist. Und wenn man das jetzt einfach mal runterbricht, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass da natürlich auch Bebilderung drin ist, was auf Vertrauen einzahlt, aber was eben auch jetzt neuerdings angereichert wird mit Bewertung, ja, zu einer bestimmten Firma, da kann man sich ja durchaus mal Gedanken darüber machen, wie diese Bewertung einfließt auf den Trust eines My Business Eintrages. Und man muss sich immer klar machen, dass das eigentlich so der einzige Account ist, der wirklich mit Papier in Form von ich schicke einen kleinen Brief an eine bestimmte Adresse auf einem Low-Level bewertet, also verifiziert wird. Und das, glaube ich, hat einen gewissen Wert. Also diesen Wert, dass Google weiß, diese Firma, die da angemeldet worden ist, liegt oder sitzt, hat ihren Sitz genau an dem Bereich, ist eigentlich auch ein Trust-Signal, auch wenn das jetzt vielleicht einen Punkt nur gibt, aber ein Trust-Signal aus dem Vertical von Google Maps, also von Google My Business, hin zu dem, dass die Domain halt mehr Trust bekommt und dann einfach das auf die Domain einzahlt und da bildet sich auch wieder so ein Kreis. Also eher ein indirektes Signal, was auf die Domain einzahlt, was aber dann wieder zurückstrahlt auf den Content, der eben verifiziert wird aus dem Google-Universum. Ja? Dann haben wir noch den Bereich News. Auch ein Spezialindex, den Google abbildet oder abbilden will, weil sie eben wissen, dass bestimmte Sachen mit einem Timestamp versehen sind und gerade jetzt aktuell sind und vielleicht danach überhaupt nicht mehr aktuell sind. Natürlich gibt es Seiten, die nur in dem Bereich unterwegs sind. Aber es gibt natürlich auch den Ansatz, dass ich eine ganz normale Seite bin, aber jetzt Content bauen will, den ja jetzt schon, wie ich beschrieben habe, aus Text, aus Bild und Video hoffentlich optimiert zusammengetragen habe und da schon ein schöner Inhalt themenfokussiert entstanden ist. Ich kann aber dem jetzt noch eine Krone aufsetzen, indem ich über das Thema, was jetzt irgendwie da gerade besprochen wird auf meiner Seite, jetzt nochmal einen Themencluster abbilde, vielleicht in einem Magazin, was ich auf meiner Domain nochmal stattfinden lasse, wo ich mir eine eigene News-Zulassung hole. Da ist ja immer so ein Redakteurteam von, ich glaube, 8 oder 10 Leuten nötig und auch eine Zulassung nötig, damit du als News-Publisher überhaupt zugelassen wirst. Wenn ich mir die hole für ein bestimmtes Verzeichnis meiner Domain und in News mitspiele oder vielleicht auch eine Subdomain habe, die ich dann zuordne, dann zahlt das auch auf mein Universum ein. Ja, das heißt, wenn ich im News mitspiele und ich bin in den News, hole mir sehr viel Traffic, habe da vielleicht auch ein paar gute Positionen, weil ich in der Nische halt sehr aktiv bin. Das wird halt nicht sehr über, ja, wenn du über Königshäuser oder so schreibst, dann wird es natürlich, oder über Popstars, dann wird es natürlich relativ schwierig sein. Wenn du aber über bestimmte Blockhäuser schreibst, dann ist es vielleicht einfacher, dass du in dem News-Bereich stattfindest. Und wenn du in dem News-Bereich halt cool, prominent gelistet bist und bindest diese News auch nochmal vielleicht als in einer bestimmten Ausspielungsform auf deiner Seite, die du jetzt gerade bauen willst, ein, dann hast du aus dem News-Index ein paar positive Signale, die du da noch mit rüber schieben kannst, auf deine Seite, die das dann das ganze Thema vielleicht als Evergreen-Content abbildet. Ich hoffe, ihr habt das so verstanden, wie diese Verknüpfung ist. Weil wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter. Es gibt natürlich noch die Büchersuche, ja, wenn du jetzt in einem bestimmten Bereich ein E-Book geschrieben hast oder ein Buch geschrieben hast und das ist irgendwie, also eher ein Buch geschrieben hast und das ist jetzt Teil der Google-Bildersuche, der Büchersuche und du bist jetzt da prominent gelistet als Buch der Indexwahl des Tages, ja, dann zahlt ja diese Verlinkung von dem Buch auch vielleicht wieder darauf ein. Und ihr merkt jetzt, hinten raus wird es natürlich ein bisschen dünner. Da ist jetzt eine Menge Fantasie mit bei. Auch wenn wir in den Bereich Shopping zum Beispiel reingehen. Ich habe mir lange überlegt, wie könnte jetzt vielleicht das Thema Shopping einzahlen auf eine Domain, so wie jetzt vielleicht irgendwie die Verifizierung aus Google My Business auch einzahlen könnte auf den Trust einer Domain grundsätzlich. Und bei Google Shopping, was ja Teil von Google Ads ist, ja, also eine Ausspielungsform von Google Ads, ist eigentlich ein Signal da, was eine Domain zumindest, die Werbung schaltet, schon klassifiziert. Also ich bin schon der Meinung, dass Google grundsätzlich die organische Suche von der bezahlten Suche unterscheidet. Würde auch keinen Sinn machen, glaube ich, die Sachen zusammenzuwerfen. Ich glaube, das machen sie seit Jahrzehnten sehr gut und das werden sie auch in der Zukunft machen. Das scheint wirklich durchgezogene Philosophie in dem Unternehmen zu sein. Aber ohne die Daten jetzt einzeln auswerten zu wollen, ist, glaube ich, ob eine Domain Paid-Werbung in Google Ads schaltet, ja oder nein, nur diese Fragestellung, glaube ich, ein Signal, um Marke beurteilen zu können. Wenn du ein kleiner Nischenanbieter nur bist, der kein kommerzielles Interesse hat, dann wirst du keine Google-Werbung schalten, weil du einfach diesen Horizont nicht hast. Also die meisten Blogger zum Beispiel, die haben gute Inhalte, aber die würden gar nicht auf die Idee kommen, ihre Inhalte zu bewerben, sondern das würden sie erst machen, wenn da irgendwie ein Target dahinter ist, also irgendein gewerbliches Interesse, wo du mehr Geld verdienen kannst, als du in Google Ads meinetwegen ausgibst. Ja, also und das ist so der erste Sprung eigentlich ins Unternehmertum, wenn man es mal so sieht, nämlich irgendwie ein Verständnis dafür zu haben, dass ich jetzt ein Business betreibe. Ich bin also jetzt nicht mehr der Typ, der da draußen irgendwie so ein Scheinbusiness macht, was er gewerblich nicht angemeldet hat. Ich bin vielleicht auch nicht mehr der Typ, der nach dem 19 irgendwie noch keine Umsatzsteuer auszeichnen muss, sondern ich bin vielleicht schon der, der irgendwie schon ein bisschen größer am Start ist. Also da kann man sich ja auch mal die Frage stellen, ist vielleicht dann der Signalgeber, dass ich irgendwie eine Rechnung mit Mehrwertsteuer haben will, etc. pp. Das ist natürlich jetzt alles hier ins Blaue gesponnen, aber würde mich mal eure Meinung interessieren, was ihr dazu denkt. Also das wäre für mich so ein reiner Ja-Nein-Schalter, an-aus. Ja? Entweder ich habe ein gewerbliches Interesse oder ich habe es nicht und kann somit ein bisschen zumindest eher ein Markensignal versenden über diese Teilnahme an Paid oder nicht Paid. Und das sind ja manchmal auch die Sachen, wenn irgendwelche Leute auf mich zukommen und sagen, hey, wir haben ja eine mega Veränderung gehabt, seitdem wir hier bei Google Ads eingebucht haben, dann ist ja manchmal das auch sehr skurril. Ich weiß zwar, dass die Trennung da ist, aber es gibt manchmal so irgendwie so Sachen, wo man sagt, ja, warum ist wirklich, der hat recht, ist nach oben gegangen, warum? Und da kann natürlich irgendwie so direkter User-Intent dabei sein. Da gehe ich auch eher davon aus, als dass es ein direktes Signal ist. Aber ausschließen kann ich es nicht so richtig. Und wie gesagt, wenn ich überhaupt darüber nachdenke, dann nur unter der Prämisse Ja, Nein, an, aus. Ja, jetzt habe ich euch mal so mein Universum so präsentiert und bin mal gespannt, was ihr in den Kommentaren oder in irgendwelchen personalen Nachrichten wieder sagt dazu. Ich fahre in den letzten Jahren sehr gut damit und das muss jetzt nicht mehr direkte Auswirkungen haben. Also ich muss sagen, dass 80% der HLPs, die wir bauen, sofort diese Auswirkungen zeigen. Deswegen glaube ich sehr stark noch an das Thema. Also immer noch stärker, umso mehr die Ausschläge sind. Aber es ist natürlich ein Denkmodell. Und es kann auch, und da weiß ich auch, dass dieses Denkmodell vielleicht ein bisschen wackelig ist, an anderen indirekten Gründen liegen, die Google in den Algorithmus indirekt einfließen lässt. Ich finde es nur einfach logisch, einfach, dass Google das ranzieht, was sie selbst unter Kontrolle haben und wo sie die Zahlen haben, als dass sie sich auf indirekte Markensignale meinetwegen verlassen, wo sie nicht genau sehen können, was eben los ist. Ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung und freue mich da einfach ein bisschen, diese Vision mit euch teilen zu können. Und vielleicht können wir das ja in den nächsten Folgen nochmal so ein bisschen ausprägen.
Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine Jetturbine. Oh.
Gar keine Event-Tipps mehr gebracht, weil ich irgendwie wenig Zeit hatte, obwohl ich eine ganze Menge unterwegs war, muss ich sagen. Will aber jetzt hier mal so ein paar Sachen reinstreuen. Und das will ich eigentlich auch mehr darauf beschränken, dass ich immer so Sachen anteaser, die ich selbst vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Ich will jetzt nicht immer wieder sagen, dass der SEO-Day cool ist und dass die SEO-Com cool ist. Das ist so. Das muss ich nicht immer wiederholen. Da werde ich kurz vor den Events immer noch mal darauf hinweisen, gerade weil ich auch vielleicht euch da treffen will oder dich da treffen will, dass ihr auch wisst, dass ich da bin. Aber im Kern gibt es ja so ein paar Konferenzen, wie die Campix zum Beispiel, die ist sehr cool. Oder auch, wie gesagt, SEO-Com, SEO-Day, OMT, sehr viele andere Sachen, die ihr aber alle schon da draußen kennt, wo es ja eigentlich mehr so eine Sache des Kalenders ist. Und ich will jetzt hier mehr Sachen loslassen, die ihr vielleicht noch nicht so auf dem Schirm habt. Und das auch international, weil ich persönlich bin jetzt wirklich in den letzten Monaten und Jahren sehr stark auf der Suche nach Ausgleich und Inspiration, gerade im Ausland. Ich war jetzt dieses Jahr auf das House by Southwest, das war so der Eintrittspunkt. Ich werde jetzt am Jahresende nochmal nach Helsinki zur Slush fahren. Da bin ich auch sehr gespannt und ich bin auf der Suche natürlich nach immer nach Events, die weltweit stattfinden und die mir eine gewisse Inspiration bescheren, die dann nicht immer Marketingfokus haben muss, aber die zumindest thematisch irgendwie im Dunstkreis von Marketing stattfindet. So, also ich würde jetzt nicht zu einem Medizinerkongress fahren, sondern eher zu medialen Sachen, wo es um Aufmerksamkeit geht, um Attention, aber auch um Marketing an sich. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da habe ich euch zwei Sachen mitgebracht, die ich jetzt hier noch gefunden habe. Und das eine ist die Content Marketing World Expo in Cleveland. Da müsst ihr euch schon relativ ranhalten, weil Cleveland ist ja nun nicht gerade um die Ecke. Und die findet am 4. bis 7. September statt. Deswegen meinte ich ranhalten. Aber das liest sich zumindest ganz gut. Und wenn ich das jetzt ein bisschen früher auf den Schirm gehabt hätte, ja, würde ich vielleicht überlegen, da vielleicht mal hinzufahren. Ich muss das natürlich immer noch mal so ein bisschen abklären mit Leuten, die vielleicht schon da waren, gerade Deutschen, die schon da waren, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, weil ihr wisst selber, dass es nicht ganz so preiswert auch ist, so über den Teich zu fliegen und sich die Tage dann da, sich da die Inhalte anzuhören. Und da muss eine kleine Vision für Inhalt irgendwie schon da sein. In Richtung South by Southwest, muss ich sagen, ist das super aufgegangen. Und wenn das mit anderen Konferenzen ähnlich aufgeht, dann wäre das super. Also Cleveland, 4. bis 7. September, die Content Marketing World Expo. Wenn ihr noch kurzfristig ein Urlaubsziel in Verbindung mit Business sucht. Und dann ein bisschen weiter weg, aber trotzdem in den Staaten, ist die Summit LA. Die ist vom 2. bis zum 5. November in Los Angeles und die sieht auch sehr schmackhaft aus. Die ist mir von dem Kurt Simon Harlinghausen empfohlen worden. Also zumindest nicht empfohlen worden, muss ich sagen, sondern da kann man mal gucken, wenn man sich Inspiration holen will. Das ist natürlich immer so eine Sache. Wenn ich Leute nach so einem Events frage, dann merke ich immer, dann sag doch mal deine Perspektive und was du erwartest. Also das finde ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen übertrieben, dass wir kennen uns ja nun in großen Teilen im Online-Marketing ganz gut und jetzt so eine Wissenschaft und so ein Ritual daraus zu machen, was ich denn da nun erwarten würde. Ich glaube, da sind ja manche Erwartungshaltungen, zumindest ab einem bestimmten Denkmuster, relativ relativ ähnlich. Also und ich kann natürlich immer sein, dass es nicht 100%ig deckungsgleich ist, aber was soll denn passieren, dass mir Leute jetzt ein Event empfehlen, weil die es als toll empfunden haben und ich sage, naja, für mich war es jetzt nicht so toll und ich werde jetzt die Leute bashen. What the fuck, also ist doch totaler Blödsinn. Also deswegen macht da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus, wenn ihr mir irgendwas empfehlen wollt, sondern sagt halt einfach, war ein cooles Event, da war meinetwegen eine Menge Show, eine Menge Action, hat ein bisschen Bezug zum Marketing, alles gut. Und dann können wir uns gerne die Perspektiven austauschen, das finde ich eigentlich viel cooler, als jetzt zu sagen, da müssen wir erstmal gucken, wie deine Perspektive ist. Wow. Ich glaube, das wird gerade mit den Perspektivnummern auch teilweise ganz schön übertrieben. Okay, wir sind bei einer Stunde drei. Das war es in dieser Ausgabe. Wenn ihr Spaß an dieser Ausgabe hattet, wenn ihr Spaß an diesem Kanal habt, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig mittlerweile. Ist sogar wichtiger als in Spotify oder in iTunes irgendwie eine Bewertung zu bekommen. Die wäre aber trotzdem cool, weil iTunes ja irgendwie ein Bewertungsraster ist. Also wenn du da Bock drauf hast, Wayne da positiv zu bewerten, weil du die Arbeit anerkennst oder dich auch unterhalten fühlst, dann gib uns doch da einfach eine positive Rezension oder empfehle es eben noch besser als Wahl eben deinen Kollegen weiter oder deinen Mitarbeitern weiter, dass die eben auch mal reinhören und sich auch ein Bild davon machen können. Das würde mich freuen. In diesem Sinne, wenn wir uns nicht mit einer Spezialausgabe zwischendurch nochmal hören, dann hören wir uns in 14 Tagen dann wieder auf einem Mittwoch wieder. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Tschüssikowski, bye.
The creative adult is the child who has survived.
Wait, the most powerful element in advertising is the truth.
Wait, the best way to predict the future is to create it.
Wait,
in our factory, we make lipstick.
Wait,
in our advertising, we sell hope.
Was sonst?